InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Herzlich willkommen zur 99. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige Infektiologinnen aus Hamburg und zwar zum einen Elena Thale. Hallo.
Hallo.
Dann Till Koch.
Hallo.
Hallo und ich, Annette Hennigs. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder wo wir sonst noch so wiedergegeben werden da. Genau, und heute ist wieder eine besondere Folge mit besonderen Gästen und da freue ich mich ganz besonders, oder wir alle freuen uns, glaube ich, weil wir echt richtig tolle Experten eingeladen haben, die auch zugesagt haben, das ist noch schöner. Und zwar haben wir einmal Oliver Cornelli. Professor Oliver Cornelli ist tätig in Köln und ist Leiter des Europäischen Exzellenzzentrums für invasive Pilzinfektionen. Und dann haben wir noch Rosanne Sprute, die ist die stellvertretende Leiterin des Zentrums und die sind beide super. Und vor allen Dingen haben sie aber maßgeblich mitgearbeitet an der neuen Leitlinie für Diagnose und Management der Candidiasis, die jetzt im Mai im Lancet erschienen ist. Herzlich willkommen. Willkommen, ihr beiden. Wir freuen uns total, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Ebenfalls. ganz meinerseits.
Genau, also vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen. Also diese Leitlinie, wir haben es uns natürlich auch nochmal in der Vorbereitung angeguckt, ist ja wirklich ein Riesendokument mit irgendwie wahnsinnig vielen Co-Autoren, Mitgestaltern. Genau, vielleicht könnt ihr so ein bisschen was dazu erzählen. Was ist vielleicht besonders dran? Wer hat da alles mitgewirkt und worum geht's überhaupt?
Genau, und was ist eine globale Leitlinie und wieso habt ihr euch dazu entschlossen, alles in einer Leitlinie abzuhandeln? Das ist sehr gut.
Diese globalen Leitlinien, das haben wir 2019 ist die erste erschienen, das war Mukormykose und dann gab es irgendwie noch 6 weitere oder so oder 5, 6 weitere. Und die aktuelle ist eben die zur Candida-Infektion und wir nennen die deswegen globale Leitlinien, weil wir alle UN-Regionen dabei haben wollen. Und das ist uns auch gelungen, aber in unterschiedlichem Maße. Aber immerhin, naja, wir haben über 100 Autorinnen und Autoren dabei. Ich habe vorhin in Vorbereitung für heute nochmal versucht zu zählen, aber ich verzähle mich immer. Und Rosanne lacht wahrscheinlich, weil ich immer nicht weiß, ob es 104 oder 105 sind, eben bin ich auf 107 gekommen. Ich bin immer mehr, ja. Und was wir halt wollen, ist, dass wir aus aller Welt Kolleginnen und Kollegen dabei haben, sodass wir die verschiedenen Settings abbilden, in denen Patienten behandelt werden und dass wir nennen Settings, wir sagen es nicht Länder oder so, weil du hast ja unter Umständen in einem Land dann mehrere parallele Systeme, je nachdem, wie zahlungskräftig du bist oder ob du Regierungsangestellter bist oder zum Militär gehörst und so weiter. Das ist alles jeweils unterschiedlich versus denjenigen, die sich keinen entsprechenden Arbeitgeber haben und die sich vielleicht nicht so leisten können. Also hast du 3, 4, 5 Systeme nebeneinander. Deswegen Settings. Und wir wollen Empfehlungen geben für Settings, in denen alles vorhanden ist, was es an Diagnostik und Therapie gibt. Und aber auch Empfehlungen geben für Settings, wo das eben nicht der Fall ist.
Die letzte europäische Leitlinie für Candida-Infektion ist von 2012. Da war Oliver ja auch maßgeblich dran beteiligt von der ESCMID. Und es war einfach, glaube ich, auch nötig, wieder ein Update zu geben. Und wie Oliver schon sagte, die European Confederation of Medical Mycology hat dieses Leitlinienprogramm. Und ich glaube, es sind tatsächlich 104 Co-Autorinnen, Autoren nach meiner letzten Zählung aus 45 Ländern und wirklich allen Kontinenten außer Antarktika. Da müssen wir noch dran arbeiten. Was wir auch versuchen, ist, alle Disziplinen abzudecken. Also nicht nur alles, woran man typischerweise denkt bei Pilzinfektionen, sondern auch zum Beispiel Pathologinnen, Pathologen dabei zu haben, Pharmakologinnen, Radiologen etc. Und ich glaube auch besonders an der Leitlinie ist, dass wir die dann auch noch reviewen lassen und wenn sie möchten, befürworten lassen von verschiedenen Fachgesellschaften. Also wir haben noch 73 Fachgesellschaften, die auch gelesen und befürwortet haben, diese Leitlinie, neben den führenden, eben der ECMM, der ISHIM und der ASM. Und ja, das war, also daraus ist ein Riesenwerk geworden, das habt ihr auch schon angesprochen, es hat 227 Seiten Supplement. Sagen die Publikation selber ist nur 14 Seiten lang, aber im Supplement findet man eben alles, was wir im Grunde gemacht haben, um diese Leitlinie zu produzieren. Das ist ein super ausführliches Literaturreview per Thema sozusagen, die dann hoffentlich nachvollziehbar auch die Empfehlungen irgendwo ableiten. Und also ich selber lese das Supplement echt extrem gerne, wenn man immer wieder was Neues findet. Ja, genau, kann man sich nicht alles merken.
Ja, finde ich auch eine klare Leseempfehlung. Auch ich fand es total toll oder auch ungewöhnlich für eine Leitlinie, dass ihr zum Beispiel auch so klinische Bilder reingetan habt, ne? Oder mal Pathologiebilder. Und das macht das Ganze viel anschaulicher.
Wie habt ihr das organisatorisch hinbekommen mit so viel zusammen? Wie habt ihr das gemacht?
Also das Wichtigste ist, sich nicht treffen. Also alles geht per E-Mail letzten Endes. Und die Methodik zur Leitlinie, die haben wir in früheren Jahren, haben wir das so gemacht, dass wir einfach so eine Zoom-Konferenz gemacht haben und die dann einfach ein paar Mal, ne, bis man alle Zeitzonen mal so bedient hatte zu vernünftigen Tageszeiten. Inzwischen sind wir aber dazu übergegangen, dass dann wurde YouTube erfunden, ja, und inzwischen sind wir also dazu übergegangen, dass wir das so ein Zoom-Ding einmal machen und es dann clevererweise aufnehmen und dann können das alle abspulen und sich anhören und ansehen. Und viele sind natürlich auch schon erfahren, weil die schon bei vorherigen Leitlinien, die nach demselben Schema gemacht worden waren, dabei waren. Und es sind aber auch immer viele neue dabei. Die Aspergillus-Leitlinie, die wir gerade machen, die wird sicher die 150-Autoren-Schwelle knacken. Da sind wir kurz davor. Da kommt es dann aber auch nicht mehr drauf an. Und wir haben aber tatsächlich jetzt so ein eigenes Redaktionssystem. Das hat Nico Bekan hier aus Köln, einer der Assistenzärzte, programmiert. Und das ist eine extreme Arbeitserleichterung. Das ist wirklich toll, weil sonst, so sind wir vorgegangen, dass wir einfach Tabellen als PowerPoint-Slides hatten. Und dann konntest du Sachen eintragen oder runterladen und dann bearbeiten und wieder hochladen und so. Aber das war schwierig. Ja, zumal sind ja aus so vielen Ländern und in so vielen unterschiedlichen Situationen beheimatet, die Autorinnen, dass man ja auch nicht immer guten Zugang hat zu den elektronischen Systemen oder keine Elektrizität. Die braucht man in jedem System dann. Und es entstehen dann im ersten Schritt riesige Tabellen, zu jedem Thema eine Tabelle. Und in den Tabellenzeilen finden sich die einzelnen Studien, die es halt zum Thema gibt. Und dann müssen die ja gruppiert werden und dann daraus Empfehlungen abgeleitet werden. Das Supplement ist deswegen so seitenstark, weil die Tabellen da alle drin sind. Das heißt, wenn jetzt eine neue Publikation da ist und die Leitlinie, gut, jetzt ist sie ganz frisch, aber nächstes Jahr ist sie schon wieder alt, ne? Dann kommt irgendwas Neues und dann kannst du halt genau schauen, wo gehört denn das rein, in welche Tabelle und an welche Stelle und so. Die sind alle gut sortiert, die Tabellen. Und kannst dann sehen, würde das jetzt einen Unterschied machen in der Bewertung? Würde die Gruppe wahrscheinlich zu einem anderen Resultat kommen oder ändert es doch nichts, ne? Das ist uns halt wichtig. Auch, dass man sieht, wofür es eben alles keine Evidenz gibt. Damit dann Kolleginnen und Kollegen angeregt sind und sagen, hey, davon habe ich aber ein paar Patienten gesehen und das kann ich als Serie publizieren. Und es ist dann allemal mehr wert als irgendwas, was vielleicht nur auf der Meinung von Respected Authorities beruht, ne? Also eine Level-3-Empfehlung.
Das heißt, das ist auch tatsächlich so gedacht als so eine Living Guideline quasi, die dann sozusagen fortwährend auch aktualisiert und revidiert wird, wenn neue Sachen kommen, oder?
Interessant, dass ihr das sagt, ja, weil ich hatte letzte Woche einen Vortrag über Leitlinienentwicklung gegeben und da bin ich auch gefragt worden, was eigentlich eine Living Guideline ist. Ich weiß nicht, ob das definiert ist, ehrlicherweise, aber sozusagen dieses Konzept, Leitlinien regelmäßig abzudaten, das müssen wir ja. Und also man sieht jetzt wirklich seit 2012, was sich da getan hat, dass sich einfach der Fokus komplett geschiftet hat. Da kommen wir ja sicherlich auch gleich drauf. Und dass das mehr als überfällig war. Und ich hoffe, dass sozusagen für das nächste Update nicht ganz so lange dazwischen liegen wird. Und selbstverständlich, meine, alles, was uns unterkommt, wird direkt implementiert etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein Online-System hätten, wo wir einzelne Sachen irgendwie ab für die Öffentlichkeit zugänglich ablegen, sagen wir es mal so im Moment. Es sind ja auch Konzepte, die es gibt, ne, für Leitlinien.
Ja, klar.
Also wir wollen damit auch ganz gerne zeigen, dass man Leitlinien machen kann, einfach nur durch den Einsatz derjenigen, die sich beteiligen. Und es gibt genau ein Budget von 0,0 Euro dazu. Mhm. Und das ist uns auch ganz wichtig, weil viele Organisationen, die sagen, ja, wenn du eine Leitlinie machen willst, brauchst du erstmal 50.000 Euro oder so oder Dollar oder Schweizer Franken. Egal, ja, auf jeden Fall echt eine Menge Geld, bevor man überhaupt mal in die Gänge kommt. Und das sehen wir halt nicht so. Ne? Wir glauben, dass es ganz gut ist, wenn die verschiedenen Fachdisziplinen einfach ihr Wissen zusammenwerfen, das gut und transparent mit Referenzen belegen. Ja, scheint zu funktionieren. Die sind jetzt, ich glaube, wir haben 7 insgesamt. Ich meine, es wäre die 7. und die sind alle 7 in Lancet Infectious Diseases erschienen.
Da kommen wir doch vielleicht mal inhaltlich zum Thema der Leitlinie. Ne? Also Candida ist uns ja, glaube ich, allen hoffentlich ganz gut bekannt aus der Klinik. Gibt es ja aber super unterschiedliche Ausprägungen und Erkrankungen, die sozusagen ausgelöst werden können. Genau, vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen zu berichten, vielleicht wo liegt auch der Fokus der Leitlinie, so ein bisschen was zur Epidemiologie.
Ja, bei den Leitlinien denkt man wahrscheinlich immer als allererstes an Diagnostik- und Therapieempfehlungen und die machen selbstverständlich auch einen sehr, sehr großen Teil in der Leitlinie aus. Aber es ist eben so, dass Candida auch immer mehr in den Fokus von Public Health rückt, dass immer mehr Themen wie Antimicrobial Stewardship, Infection Control Procedures und so weiter relevant werden, dass man dafür ein gewisses Wissen auch über die Epidemiologie der Erkrankung braucht. Und auch das haben wir versucht, alles irgendwie zu covern in dieser Leitlinie. Und wie du sagst, natürlich kann Candida ganz viele verschiedene klinische Infektionen auslösen, von oberflächlichen Infektionen wie Mundsohr, Nasophagitis, vulvovaginaler Candidiasis bis hin zu invasiven Infektionen, wo die Candidämie die am häufigsten diagnostizierte Form ist, sagen wir mal so. Aber wir haben jeweils auch ein Kapitel zu, ich glaube, fast jeder seltenen Infektion, die irgendwie durch Candida passieren kann, bis hin zu, dass mitten im Prozess irgendwann jemand sagte, dass wir sozusagen durch Candida ausgelöstes Pleura-MPM nicht gecovert hätten. Und selbst dafür gibt es jetzt ein Kapitel. Ja, da gibt es auch ein paar Berichte, die wirklich interessant sind. Was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, auch wieder im Vergleich zu sozusagen der vorherigen Leitlinie, dass wir natürlich auch alle Candida-Spezies, was auch immer das jetzt taxonomisch bedeutet, in der Leitlinie mit erfassen. Candida auris zum Beispiel ist in der ESCMID-Leitlinie gar nicht aufgenommen, also weil das war halt 2012, ja, da war nicht klar, was das für eine Relevanz entwickelt und dass der dann zeitnah auch auf der Priority Pathogen List von der WHO landet.
Ja, vielleicht müssen wir einmal kurz ein bisschen was erklären zu dem Thema Taxonomie, ne? Oder vielleicht könnt ihr das uns auch nochmal besser erklären. Früher war es alles einfach und jetzt ist alles kompliziert beim Thema Candida. Warum denn eigentlich?
Also für mich ist Taxonomie, wenn Erreger umbenannt werden und jetzt ganz anders heißen als vorher, und ich deswegen kein Gefühl mehr dafür habe, wie ich jetzt reagieren muss. Und dann hilft jetzt bei Candida oder bei etwas, was irgendwie mal Candida geheißen hat, hilft die Leitlinie, weil da ist eine Tabelle drin, als Übersetzungstabelle. Hat Rosanne zusammengestellt, meine ich. Ne?
Ja, und, mit sehr, sehr viel Hilfe von Taxonomen, weil ich da selber auch wirklich nicht mehr durchblicke, wann da welche wann da welche Nomenklaturänderung war. Aber genau, also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass Candida-Spezies, so wie man sie aus dem klinischen Alltag kennt, eben eine sehr komplexe Gruppe an entfernt verwandten Pilzen sind, die halt eben häufig neu benannt worden sind jetzt in letzter Zeit. Zum Beispiel heißt Candida auris jetzt Candidozyma auris. Da haben sie sich noch dran orientiert, dass das irgendwie erkennbar ist. Aber Candida glabrata, eine andere Spezies, die ja klinisch auch sehr relevant ist, heißt jetzt Nakaseomyces glabratus. Und die erkennt man dann auf einem mikrobiologischen Befund vielleicht dann auch nicht mehr ganz so schnell. Und ich glaube, für die Klinikerinnen und Kliniker ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der in der Leitlinie auch gehighlightet wird, ist, dass wir empfehlen würden, aktuell beide Namen mit auf biologischen Befunden zu nennen, einfach damit sowas nicht, also eine Candidämie beispielsweise nicht übersehen wird von jemandem, der dem das Pathogen sonst überhaupt nichts mehr sagt. Aber das ist ja sehr, sehr viel Diskussion im Moment auch innerhalb der medizinischen Mykologie, ehrlicherweise, was da der richtige Weg ist. Und das ist jetzt unser Kompromiss geworden, um allen 104 Autorinnen und Autoren auch gerecht zu werden.
Also ein Aspekt, der ganz klar von Rosanne ist, den fand ich total elegant. Ja, wir haben gedacht, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir damit um mit der Taxonomie? Vor allen Dingen, die ist ja nie fertig, ne? Und und dann hat Rosanne das unter die Top 5 oder 6 Punkte der Leitlinie oder des Feldes geschrieben, dass die Taxonomie ganz uns vor große Probleme stellt. Fand ich super, war elegant gelöst. Ja, wir haben keine Lösung angeboten, sondern nur gesagt, oh, passt alle auf. Mehr kannst du im Moment nicht machen. Jetzt muss man aber die Taxonomen etwas auch in Schutz nehmen. Die sind ja jetzt nicht, die machen das ja nicht, um uns zu ärgern. Aber das sind halt so Hardcore-Grundlagenforscher, ja, die finden dann raus, dass welcher Pilz mit wem verwandt ist, im Prinzip dadurch, dass sie sequenziert werden. Und dann damit fing das der ganze Ärger an sozusagen, ja. Und dass man jetzt plötzlich sieht, oh, der Pilz da hinten, der ist ja identisch mit dem anderen. Und die waren vorher in der Taxonomie an zwei verschiedenen Stellen. Da gehören die aber gar nicht hin. Das sind nur zwei Wuchsformen sozusagen, ne? Aber die sind halt identisch. Und das wäre so ein Beispiel, woran man erkennt, okay, ist vielleicht nicht ganz verkehrt, dass man die nochmal neu sortiert. Und das ist halt eine never-ending story. Witzigerweise gibt's ja auch Pilze, die sind dann umbenannt worden und dann sind sie wieder umbenannt worden und dann noch ein drittes Mal und dann hießen sie wieder so wie ganz früher. Das gibt's auch full circle. Unter anderem gibt's eben das Bestreben, dass man, wenn man dann einen Namen festlegt, dass man den Namen desjenigen nimmt, der das erste Mal diesen Pilz beschrieben hat. Wobei es gibt jetzt niemanden, der Candidozyma hieß, ja, das ist auch klar, glaube ich. Gibt auch ein paar, die heißen so wie vorher, aber man muss wirklich aufpassen bei den Befunden, wenn jetzt irgendwas Komisches draufsteht, ist übrigens bei den Bakterien ja nicht anders, ne? Dann kann es sein, dass da nichts mehr stimmt und so Nakasiomyces ämi oder wie nennt man das, wenn der in der Blutkultur ist, da gibt es noch gar keine Wörter für. Wahrscheinlich geht es dann Richtung, dass man es Organ benennt, also Fungämie, und dann dahinter, wie der Erreger heißt. Aber wenn dann nicht beide Namen dastehen, wir arbeiten jetzt von der ISHM, die ja eine der organisierenden Gesellschaften ist, daran, dass wir einen Vorschlag machen wollen. Und Kern in dem Vorschlag wird sein, dass man beide Namen auf die Befunde schreiben muss und das für eine Übergangsphase, in der man das tut. Und die Dauer der Übergangsphase erscheint uns mit 10 Jahren gut bemessen.
Ja, das gibt's ja, Gabriel. Also ich finde das immer so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber diese Änderung von SIR-Klassifikation bei den Gramnegativen, bei den Pseudomonaden, das ist ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre her. Und trotzdem ist es ja immer noch so in den Köpfen drin, dass das I eine andere Bedeutung hat, als es irgendwie jetzt hat. Also das ist schon echt. Also ich bin da auch schon mal drüber gestolpert, dann kam so eine Blutkultur, habe ich einmal schnell drüber gelesen, dachte, ach, nee, warte mal, Moment mal, das diesen Nacker-Dingsbund habe ich schon mal irgendwo gehört, ich gucke nochmal nach. Also das ist echt, finde ich auch, kann ja echt dann gefährlich werden.
Ja, genau, absolut. Weil das finde ich ist auch der wichtige Spin da dran. Ne? Das geht ja nicht darum, dass wir uns nicht die neuen Namen merken wollen oder dass wir nicht einmal schnell in der Leitlinie nachgucken können, das ist, glaube ich, sondern dass eben Fehler passieren, ne? Wenn das so kompliziert wird und Dinge übersehen werden und so weiter. Und deswegen ist es schon ein relevantes Problem.
Ich fand den Punkt noch sehr, sehr gut, den du gebracht hast, Oliver, mit den verschiedenen Wachstumsformen sozusagen von Pilzen, weil das macht es ja auch nochmal deutlich komplexer, auch wenn wir gleich zur Diagnostik überleiten, dass halt zum Beispiel so ein Pilz wie Candida albicans, wo jeder irgendwie aus dem Studium schreien würde, das ist ein Hefepilz, eben auch Hyphen und Pseudohyphen ausbilden kann, insbesondere wenn der eben gewebeinvasiv wächst und das dann auch sehr schnell eben, also man den Pilz nicht mehr erkennt mikroskopisch, wenn man sich nicht auskennt, aber ja, das sozusagen auch histopathologisch dann Schwierigkeiten bringt, das nicht nur gegenüber anderen Candida-Spezies abzugrenzen, das ja gefühlt fast unmöglich, sondern auch gegenüber von Schimmelpilzen oder Fadenpilzen.
Bevor wir zur Diagnostik gehen, gucken wir jetzt erst nochmal die Klinik ein bisschen an, oder? Wir hatten schon angesprochen, dass es so eine weite Range an verschiedenen klinischen Präsentationen machen kann. Was sind denn für uns vielleicht in der Krankenhausmedizin die wichtigsten, die ihr auch ausführlich in der Leitlinie behandelt?
Ja, könnte man unterschiedlich einteilen. Ich würde sagen, die Candidämie ist so die wichtigste, weil die den Patienten so schnell umbringt. Insofern, da kann man echt was falsch machen. Wenn man jetzt eine Knocheninfektion mit Candida hat, dann ist das auch unangenehm und hat seine Besonderheiten, können wir noch drüber sprechen. Aber da stirbt jetzt keiner in den nächsten 12 Stunden, wenn man es nicht versteht, was da los ist. Also die Blutstrominfektion, die haben wir auch ganz nach vorne gesetzt, glaube ich, nachher in der Systematik, und dann haben wir so die Einzelorgane danach dann abgearbeitet. Also die Candidämie, das ist vielleicht auch die häufigste Form, ne, von den Invasiven, und hat eine Sterblichkeit von so zwischen 30, 40, 45% einen Monat nach Diagnose. Also erkennt man natürlich auch, dass die Patienten Risikofaktoren haben, nicht wahr? Also sprich, die haben 5 Erkrankungen, jetzt kommt die 6. on top sozusagen. Ja, viele auf Intensivstationen, andere aber auch nicht. Das heißt, man kann bei der Candidämie, hat man auch deswegen noch zu knabbern, weil man die nicht vorhersagen kann. Also es gibt so viele Risikofaktoren, dass wir diese Liste, also das ist eine Tabelle, die findet man nicht in der Leitlinie, weil das völlig absurd, da steht quasi alles drauf. Ja, da fehlt sozusagen nur noch Haarfarbe, und ansonsten ist es, wenn man so Folien, wo man sich die Mühe gemacht hat, habe ich früher auch mal gemacht, alle bekannten Risikofaktoren zusammenzuschreiben. Das Slide erkannte man daran, dass man nichts drauf lesen konnte, weil das alles so kleine Schrift wurde. Also man kann sie einfach nicht vorhersagen. Das ist ein besonders gemeines Problem. Man ist deswegen darauf angewiesen, dass man bei Fieber Blutkulturen abnimmt. Hey, ja, wer hätte das gedacht? Ja, und dann gibt's natürlich Patienten, die fiebern nicht, denen geht's einfach schlecht, oder vielleicht auch mal Blutkulturen abnehmen. Die sind ja Gott sei Dank seltener als die, die wirklich auch Fieber haben.
Gut, aber so ein paar große Risikofaktoren, sage ich mal, hattest du schon genannt, und die sind, glaube ich, auch, sind ja auch häufig bekannt. Also der Aufenthalt auf Intensivstationen, einliegende Katheter und so weiter, ne, die prädisponieren natürlich vielleicht mehr als andere Vorerkrankungen.
Ja, also das ist aber eine ganz schwierige Diskussion, ja. Eine eigene Podcast-Folge. Ist es der ZVK oder nicht? Genug Material und Kontroverse wäre da. Möglicherweise ist der zentrale Venenkatheter ja nur ein Zeichen dafür, dass jemand sehr krank ist und auf intensiv und gerade irgendwie 5 verschiedene Antibiotika hinter sich hat und so. Mhm. Und mit jedem Antibiotikum steigt dann das Risiko um Faktor, was weiß ich, 1,7 war es, glaube ich. Ja, so kommen dann eben in einer Person viele Risikofaktoren zusammen. Deswegen ist dann auch die Gesamtliste so lang, dass man nicht so richtig weiß, was ist jetzt wirklich einer und was nicht. Und Rosanne hat, glaube ich, hat echt lange danach gesucht, herauszufinden, wann man den ZVK ziehen soll. Und kürzlich haben wir noch in einem anderen Paper von der Ilana Reinhold hier aus Köln auch genau das nochmal beleuchtet. Das ist zum Haare raufen.
Genau, da haben wir leider einfach keine Studie, die das mal richtig randomisiert hat bisher. Und deswegen empfehlen wir einfach möglichst schnell, ja, weil wir es nicht besser wissen im Moment. Aber ich würde grundsätzlich sagen, als Risikofaktor für Candida-Infektionen kann man, glaube ich, sagen, sind Barrierestörungen eben, ob es jetzt Schleimhäute sind im Darm oder eben auch invasive Procedures wie ein ZVK oder eine abdominelle OP etc. Das ist, glaube ich, das, was eben unseren ja sonst häufig einfach auch kommensalen Pilz dann zu einem Pathogen macht.
Das ist, glaube ich, die zweithäufigste Entität, die du dann gerade genannt hast, mit abdominellen Infektionen. Also ja. Irgendein Abszess zwischen Zwerchfell und Beckknochen sozusagen. Kann dann alles Mögliche sein, meist wieder Barrierestörungen, genau, ja. So, genau so ist es, ne? Also eine Perforation zum Beispiel. Und der Oberbegriff der abdominalen invasiven Candidiasis ist, ja, hängt ein bisschen vom Krankenhaus ab, wo man arbeitet, aber bei uns wäre das, glaube ich, auch so Nummer 2 in der Häufigkeit. Ne? Candidämie, dann lange nichts, dann kommt der Bauch und dann kommt alles andere, wohin sich irgendwie Candida abgesiedelt hat.
Ne? Aber eben auch, weil es schwieriger zu diagnostizieren ist, ne? Das ist halt der Vorteil einfach an Blutkulturen, ja. Am Ende, ne? Ja. Dass die zwar auch ihre natürlich begrenzte Sensitivität haben von, sagen wir mal, so im Schnitt 50%, je nachdem, welche Studien man sich anguckt. Aber das kann man zumindest relativ wenig invasiv machen und hat dann eine gesicherte Infektion am Ende. Und das sieht ja bei allen anderen, zu sagen, invasiven Infektionen durch Candida leider anders aus, dass wir da Schwierigkeiten haben mit der Diagnostik, wenn wir nicht ganz invasiv vorgehen wollen.
Ich glaube, das ist nur nochmal ganz wichtig zu betonen. Für uns ist das so klar, weil wir das, also erstens, dass man eine Candida in der Blutkultur immer ernst nehmen muss, ne? Oder ich sage im Studentenunterricht immer, in anderen, jetzt im Urin oder so, kann man alles drüber diskutieren oder in irgendwelchen Abstrichen, ist mir in der Regel eher ein bisschen egal. Aber wenn man es im Blut sieht, muss man richtig ausrasten, richtig Alarm machen, ne? Und das Zweite, dass die Sensitivität von Blutkulturen ja auch schon für Bakterien schon relativ schlecht ist oder da ist ja auch noch nicht so hoch. Das heißt, wir müssen immer viele Blutkulturen, die Flaschen gut befüllen und so weiter, abnehmen. Und für Pilze sieht es aber noch schlechter aus. Ne? Also da ist die Sensitivität noch deutlich geringer als für Bakterien. Das heißt, da müssen wir eigentlich eher noch mehr Blutkulturen abnehmen, wenn wir eine Pilzinfektion vermuten.
Ja, ich weiß immer nicht, ob das, also ja, ist wahrscheinlich richtig, aber wenn man die Sensitivität charakterisieren will, bewerten will, dann braucht man ja irgendwie so einen Goldstandard auch, ne? Den gibt's aber dann meistens gar nicht, ne? Das ist dann immer so schwierig. Also ja, man diagnostiziert definitiv nicht alle, die aber irgendwann mal im Blut gewesen sein müssen, ne? Also wie kommt der Pilz ins Auge oder so, ne? Das ist ja nicht reingerieben, sondern das ist ja dann irgendwie hämatogen dahingestreut. Die Hefen, ich bin jetzt ganz vorsichtig, die Hefen sind nicht immer im Blut in gleicher Menge, nicht wahr? Ne? Das ist ja bei den Bakterien, denke ich, auch so. Und wahrscheinlich ist die Erregerzahl einfach auch geringer bei Candida, könnte ich mir vorstellen, als jetzt beim ein oder anderen Bakterium. Ja, deswegen muss man halt auch weiter Blutkulturen abnehmen. Wenn man jetzt eine hat, die negativ ist, dann ist es nett, aber heißt noch nicht viel. Mhm. Braucht einfach mehr davon. Und wir versuchen das ja, es war euch wahrscheinlich ähnlich, da im Konsilien oder so, wir versuchen das ja dann immer umzusetzen, dass wir auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht Infektiologen sind, dazu bringen, dass sie trotzdem noch weitere Blutkulturen abnehmen. Mhm. Dass man 3 Tage lang Blutkulturen abgenommen hat, von denen die Befunde dann zurückkommen und die sind alle negativ, super. Na, dann wissen wir nämlich, wie lange wir das behandeln müssen bei der Blutstrominfektion. Da wissen wir wenigstens ein bisschen was, was die Dauer angeht. Bei den anderen ist es ja, wir sagen dann immer, es ist eine individuelle Entscheidung, ärztliche Kunst und so, ne? Aber bei der Candidämie 3 Tage lang negative Blutkulturen, okay. Und dann ist natürlich schon 5 Tage vorbei, bis ich die von den 3 Tagen da jetzt die negativen Befunde habe. Aber dann weiß ich wenigstens, wann es echt aufgehört hat. Und aktuell ist ja so, dass man dann bei der reinen Candidämie noch 14 Tage weiter therapiert, ne? Und dann ist dann auch gut. So jedenfalls nach den Regeln des Buchs.
Und sag mal, abgesehen von den Blutkulturen, ich frage mich ja mal, ist die Sensitivität so schlecht in Anführungsstrichen? Einfach weil die, also bei Endokarditis oder so haben wir ja häufig dann vorbehandelte Patienten oder dies oder das. Das ist ja bei Candida eigentlich nicht so. Die sind ja eigentlich nicht in der Regel auf irgendwelchen Pilzmedikamenten vorher, ne? Hat das was mit dem Medium zu tun? Also gibt es irgendwelche speziellen Medien, die besser wären, oder wächst das einfach nicht so toll? Oder ist es vielleicht wahrscheinlich auch eine Kombination aus allem? Ne? Weniger Erreger wächst vielleicht nicht so gut.
Ja, das ist ja immer wieder in Diskussionen, ob man so Blutkulturflaschen nutzen will, die spezifisch Medien auch noch für Pilze haben, also so mykotische Mycotic Blood Culture Bottles. Und da sind die Studienergebnisse total heterogen. Also es gibt zum Teil Unterschiede, zum Teil sind die besser für bestimmte Candida-Spezies unter bestimmten Konditionen. Also zum Beispiel, wenn die Patientinnen und Patienten vorher ein Antibiotikum bekommen haben und das halt immer mit relativ kleinen Fallzahlen.
Okay.
Also wenn, dann würden wir sie nur zusätzlich empfehlen. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man vor allen Dingen nicht zu früh aufhört, die Blutkulturen zu bebrüten. Ehrlicherweise ist, dass man die mindestens 5 Tage bebrütet. Aber klar, da ist natürlich auch Zeit irgendwie wichtig für den Patienten, und wenn man es schneller haben könnte, wäre es schön.
Das ist auch vielleicht nochmal ein guter Punkt, auch zu sagen, dass einige oder viele Bakterien ja auch schneller wachsen als Pilze. Ne? Und
ja,
ich habe schon ein paar Mal Befunde auch gesehen, wo zum Beispiel eine Escherichia coli auch parallel gewachsen ist in einem Pilz, und dann war in den Blutkulturen nur noch der E. coli und nicht mehr der Pilz. Und dann muss man, glaube ich, so ein bisschen das so werten als, oh, vielleicht hat er den auch einfach zu schnell überwachsen und wir kriegen den Pilz sozusagen nicht mehr mit, oder? Das kann
ja, Pilze haben es nicht leicht. Nee, du hast ganz recht. Das ist dann, kann natürlich drüber wachsen. Ne? Das ist sicher so. Ne? Und ja, kriegen wir nicht alles aus den Flaschen raus. Dann die Frage ist, haben wir noch irgendwas anderes diagnostisch, außer jetzt der Blutkultur? Ja, da gibt's das ein oder andere, aber alles ist irgendwie schlechter als die Blutkultur, über die haben wir eben so geschimpft. Ja, dabei ist sie das Beste von den Schlechten, die wir haben. Und wir dürfen natürlich auf keinen Fall schimpfen, falls hier jetzt irgendwelche Nicht-Infektiologen zuhören, ist klar. Ne? Also das geht natürlich nicht. Blutkulturen sind total wichtig und sind sehr lieb und sollen immer gemacht werden in hinreichender Zahl. Nee, was gibt's denn sonst noch? Also was schwimmt sonst noch im Blut, was man noch untersuchen könnte? Da gibt's ja einmal dieses Beta-D-Glucan, ne, mit was auch immer der Cut-off ist, muss man sozusagen sich danach richten, welchen von, gibt's verschiedene Tests, ne, die das nachweisen. Das Beta-D-Glucan kann hilfreich sein, aber es bedarf einer Interpretation. Und eigentlich brauchst du eine Infektiologin dazu, ne? Sonst geht es nicht. Und weil wenn es positiv ist, dann weißt du, womit du es zu tun hast. Also das auf jeden Fall hast du, das gibt's nur im Pilz, ne? Und aber die Frage ist dann, wie ist es ins Blut gekommen? Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es wirklich mit einer invasiven Candida-Infektion zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur eine Schrankenstörung anzeigt und Beta-D-Glucan da irgendwie aus dem Darm solo sozusagen rübergewandert ist ins Blut und nicht als kompletter Pilz. Das ist ein Pyrogen, aber es macht jetzt auch nicht richtig krank nach aktuellem Stand. Es gibt aber Beta-D-Glucan auch in vielen Infusionen. In der Hämatologie zum Beispiel kannst du es glatt völlig vergessen, weil so ein Patient mit einer akuten Leukämie kriegt jetzt andauernd EKs, ja, und dann kannst du ja im EK mal Beta-D-Glucan bestimmen. Da schlackerst du mit den Ohren. Also das ist so, dass du kannst ausrechnen, wie lange derjenige im Blut positiv bleibt, wenn er 2 EKs bekommen hat, nämlich irgendwie 3 Tage oder so ist es dann. Es scheint ziemlich stabil zu sein. Man kann das also wirklich kinetisch gut verfolgen. Derjenige hat halt ein paar Probleme, aber jetzt eben keine Pilzinfektion. Da hat man versucht, bei der Candidämie das parallel zu bestimmen und zu schauen, ist es ein Parameter, der uns erlaubt, früher zum Beispiel die Therapie zu beenden oder muss ich sie länger fortführen? Das ist aber alles noch ziemlich unklar. Was wir tun, um es einzusetzen, zum Beispiel bei Abszessen, Leberabszesse, also so eine chronisch disseminierte Candidiasis, auch wieder ein typisches hämatologisches Beispiel, gibt's ja fast nicht bei anderen Patienten, Patientinnen. Und dann hast du halt diese vielen kleinen Abszesse, Leber, Milz, Niere und wahrscheinlich noch mehr, die man halt einfach in der Bildgebung gar nicht sieht. Und dann kann man die Leber stechen, da kommt normalerweise nichts bei raus, außer dass es ab und an blutet, was dann gerade ungünstig ist, weil das halt alles Patienten sind, die auch wenig Thrombos haben. Da hilft ein Beta-D-Glucan dann schon weiter. Ne? Dass du ein Beta-D-Glucan im Blut positiv hast, dieses typische CT-Bild, dann würde man sich schon zufrieden geben und das kategorisieren als eine hochwahrscheinliche, also eine sogenannte probable invasive Narkose.
Wie sieht's denn mit dem negativ-prädiktiven Wert aus? Also wenn es negativ ist und ich vermute aber klinisch oder aus anderen Gründen ganz stark eine invasive Pilzinfektion, was sagt mir das denn dann?
Also ich glaube, das ist genau ein Punkt, den wir vielleicht noch einmal ansprechen sollten. Also wir haben im Grunde keinen einzigen Biomarker für Candida-Infektion, der als alleiniger Marker für eine Therapieeinleitung uns was bringt. Das heißt also, wenn das Beta-D-Glucan hoch ist, alles andere negativ ist, dann sollten wir eigentlich dem Patienten keine Therapie starten. Aber es kann schon nützlich sein, weil es eben, wie du sagst, einen hohen negativen prädiktiven Wert hat, also sozusagen für eine Therapie Verlauf beispielsweise, wenn man empirisch eine Therapie angefangen hat und die dann absetzen möchte wieder und dabei ein negatives Beta-D-Glucan hat, zum Beispiel auf der Intensivstation, dann ist es in dem Fall auf jeden Fall schon hilfreich für uns.
Das ist sicher ein Hauptanwendungsgebiet. Ganz toll ist, wenn du das Ergebnis schnell zurückbekommst, ne? Weil sonst hast du jemanden da eine Woche therapiert, bis ihr das von Hamburg nach Süddeutschland geschickt habt oder andersrum oder so. Das macht halt wenig Sinn. Oder es gibt auch Kollegen, die verschicken das mit dem Flugzeug in einen anderen Kontinent, nicht aus Deutschland, ja. Aber das lohnt sich dann wirklich nicht. Also die Fracht ist ziemlich sinnlos, weil du ja rasch reagieren willst. Und was halt toll ist, ist, wenn es im eigenen Haus bestimmt wird. Und du kannst es dann, ja, ich stelle mir jetzt so bei dem, was Till eben sagte, stellte ich mir so einen Patienten vor, septisch und 3 Antibiotika laufen und irgendwie wird immer diskutiert, was kann es denn noch sein? Und dann wird ein Pilzmittel gestartet, irgendwie Echinocandin noch draufgeworfen, was ja klinisch nachvollziehbar und gar nicht unklug ist. Also es gibt ja auch Sepsis-Leitlinien, wo drin steht, dass man Echinocandin upfront mit dazu gibt. aber immer in der Absicht, es dann abzusetzen, wenn man es nicht braucht und man dann eben schmäler werden kann. Und das wäre mit dem Beta-D-Glucan eben auch eine Möglichkeit, so wie Rosanne es beschreibt. Ne? Nimmst es ab, bis es zurück ist, lässt das Pilzmittel drin, dann kommt es negativ und dann kannst du es aber auch absetzen, weil mit einem negativen Beta-D-Glucan hat derjenige keine Candidämie.
Seht ihr denn irgendeinen Stellenwert von Beta-D-Glucan als jetzt so Screening-Parameter, wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendwie Hochrisikopatienten und wir wollen jetzt nicht allen sozusagen das Echinokandin jetzt geben, wenn irgendwie was schlechter oder kann man damit was früh erkennen? Es wird ja teilweise, wird das ja tatsächlich auch so gehandhabt, dass Patienten jetzt irgendwie gescreent werden, 2-3 Mal die Woche mit Beta-D-Glucan. Macht das aus eurer Sicht Sinn?
Man kann das jetzt nicht sehen, weil das ein Podcast ist, aber wir schütteln alle den Kopf.
Weil einfach zu viel Störfaktoren da drin sind dann.
Ja, ich halte das nicht für sinnvoll, dieses Screening. Es gibt andere Marker für andere Pilze, Aspergillus und so, aber hier bei Candida ist es nicht sinnvoll. Und wenn wir schon dabei sind, Candida-Antigen, da bin ich ja der Meinung, dass man da ganz gut mit dem Labor auch besprechen könnte, ob das unbedingt nötig ist, dass es überhaupt angefordert werden kann, weil es ist was, was man eigentlich nicht braucht. Candida-Antikörper gleich mit, weiß nicht, Rosanne, bin ich da zu radikal oder?
Nee, auf keinen Fall. Ich wollte gerade nur ergänzen, was man vielleicht noch sagen kann. Beta-D-Glucan ist natürlich auch kein Candida-spezifischer Marker. Ja, ja. Ne? Also zum Beispiel hat es jetzt ja auch seine Anwendung in der Pneumocystis-Pneumonie und es ist halt einfach ein Pilzmarker. Das heißt, man weiß am Ende auch bei einem positiven Wert ja nicht, womit man es zu tun hat. Es ist immer halt total relevant zu gucken, was man für ein klinisches Bild da vor sich hat.
Ja, das finde ich sehr hilfreich, muss ich sagen. Also weil das ist ja wirklich, dann wird ja viel diskutiert um diese Biomarker, die dann irgendwie, und dann werden da Konsequenzen daraus abgeleitet. Also das finde ich sehr gut, dass ihr da so klar seid.
Naja, wir hätten halt alle gerne einen. Ne?
Und welche Rolle spielt die PCR-Diagnostik im Bereich der Candidiasis?
PCR-Diagnostik ist natürlich auch für Pilze immer mehr im Kommen und ist wie immer in gewissen Anwendungsbereichen auch hilfreich. Was wir uns total wünschen würden, wenn man halt einfach eine PCR aus dem Blut machen könnte. Aber auch da ist es im Grunde das Gleiche. Empfehlen wir nicht für eine alleinige Einleitung einer Therapie, eben genau, weil wir bei Candida das Problem haben, dass es, was heißt Problem, aber also die Situation haben, dass es ein Kommensale ist und wir da immer mal wieder auch Fragmente einfach im Blut von einem Gesunden finden würden oder zumindest jemandem, der keine invasive Candida-Infektion hat. Aus Gewebe ist vielleicht nochmal was anderes. Da kann eine PCR durchaus hilfreich sein.
Na, dann bleibt noch NGS, ne?
Auch wieder eine eigene Podcast-Folge, glaube ich.
Ja. Ich darf das dann für diese neue Podcast-Folge, die da bald kommen wird, ja, schon mal für Candida ein Teaser, hat noch keinen Stellenwert. Jetzt könnte man sagen, aus Gewebe wieder anders und so, aber ich denke jetzt am Blut, ne? Noch was zu Beta-D-Glucan. Ah, sorry. Also ist nicht nochmal alles von vorne, aber bei den seltenen Fällen, wo man oder die seltenen Flüssigkeiten, in denen man keinen falsch positiven Wert haben kann, ist Liquor. Wenn da Beta-D-Glucan drin ist, dann hat derjenige auch einen Pilz im ZNS. Das ist dann so. Und dann viel Erfolg beim Suchen und vor allen Dingen viel Erfolg beim Therapieren, weil das ist natürlich schwer in den Griff zu kriegende Infektionen dann. So ZNS-Candidiasis oder so, das haben wir gar nicht gern, weil da direkt mal die eine oder andere Substanzklasse, wir haben ja nur 3, das sind 2 sind dann gleich nicht mehr, ne? Also keine Echinokandine, ein liposomales Ampho, so lala. Also eigentlich Azol, aber wenn du eine azolresistente Candida hast oder eine Glabrata, dann wird's echt eng. Kann man sich übrigens immer vertrauensvoll, das fällt mir zufällig dabei ein, an das ICMM Excellence Center an der Uni Köln wenden. Die helfen da gerne. Und
das kann ich bestätigen. Da habe ich oft eine Erfahrung, das ist wirklich extrem hilfreich und schnell, muss man sagen. Also das kann man wirklich mal Werbung machen für euch.
Ja. Wir geben Antwort am selben Tag, meistens innerhalb einer Stunde und ziemlich oft innerhalb von ein paar Minuten. dass man schon mal weiß, das war kein toter Briefkasten, wo man da hingeschrieben hat.
Bevor wir das Thema Diagnostik verlassen, möchte ich aber noch eine weitere Methode, die vielleicht keinen Stellenwert oder zumindest begrenzte Aussagekraft haben, die ich mir in der Klinik häufig begegnet, und das sind Abstriche aus allen möglichen, von allen möglichen Orten. Rachenabstriche, aber auch sowas wie Urin. Was machen wir denn, wenn wir da Candida drin finden? Oder auch intraabdominelle Abstriche oder welche, die unter Wackverbänden entnommen wurden.
Das sind interessante Auskünfte, weil man dann weiß, womit der Patient besiedelt ist, sodass, wenn jemand dann irgendwie eine empirische Therapie starten will, dann sollte die wenigstens zu dem passen, womit der Patient besiedelt ist. Meist hat er ja nicht jetzt irgendwie 6 verschiedene Candida, sondern es ist ja oft eine, die mehr nachgewiesen ist oder vielleicht sowieso nur eine, die nachgewiesen wurde. Es gibt dann auch diese Candida-Scores, ne? An die erinnert mich das jetzt auch mit den Abstrichen. Da streicht man ja möglichst viele anatomisch unabhängige Regionen des Körpers des Patienten ab, und die Anzahl der Abstriche ist der Nenner und die Anzahl der Positiven ist der Zähler, und so kommt man dann so zum Score. Und die sollen zum Teil auch ganz gut sein. Der Leon-Score von den spanischen Kollegen, der sieht eigentlich in deren Studien ganz gut aus. So viele Studien gibt es aber gar nicht dazu, aber macht da erstmal einen guten Eindruck. Und ich habe nur ein Problem damit, dass mir immer ein bisschen unklar ist, wie viele anatomisch unabhängige Regionen gibt es denn auf so einem Körper. Der ist ja eigentlich nicht so groß. Ne? Das hängt auch alles irgendwie zusammen. Also sprich, so 3 oder so kann ich mir noch vorstellen, aber also diese Bruchrechnung, das ist nicht so variabel, was da so rauskommt, weil eben im Nenner gar nicht so viel steht. Ne? Also insofern abstreichen kann man machen, aber eine Candida aus irgendeiner Wunde, aus so einem oberflächlichen Abstrich, ist genauso viel wert wie irgendein Bakterium aus demselben Abstrich. Nicht viel, ja. Und meistens erkennt man es ja daran, dass man das gar nicht alles behandeln kann, was da ist, weil da würde man ja irgendwie die halbe Apotheke plündern müssen.
Ganz, ganz wichtig ist einfach, es immer mit der Klinik zu korrelieren, ne? Also ist klar, ein Candida-Nachweis aus dem Urin ist in aller Regel sozusagen keine invasive Infektion, aber kann es natürlich wiederum auch sein bei Patientinnen und Patienten, die halt die Klinik und ein Risiko dafür haben. Aber wie Oliver sagte, dann haben wir zumindest schon mal ein Isolat. Das ist ja nicht immer der Fall, und wir möchten ja sehr, sehr gerne immer Isolate haben, um Resistenztestungen machen zu können.
Also wenn man darüber nachdenkt, ob man mit der Candida im Urin irgendwie was anfangen will, dann muss man als allererstes in der Mikrobio anrufen, dass sie das nicht gleich schon weggeworfen haben, sondern noch eine Spezies bestimmen und nicht nur sagen Candida, was meistens ist einfach, jo, Candida und keine Bedeutung, dann muss man da jetzt auch nicht noch Geld verbrennen und Arbeit, indem man Spezies und Resistogramm macht. Aber manchmal braucht man es doch. Deswegen bei denen, mal gut, kann man auch immer relativ leicht noch eine Probe gewinnen.
Vielleicht könntet ihr noch ein paar Worte zur Candidurie sagen, weil man hat ja immer wieder die Diskussion mit den Urologen, dass die sie gerne behandeln würden.
Ja, es gibt eine randomisierte Studie zur Candidurie, ne, die haben wir auch zitiert. Das ist auf einer von den 227 Seiten da. Und von Jack Sobel, ich glaube aus dem Jahr 2000, also wirklich schon ein bisschen älter. Und der hat randomisiert Fluconazol, ich glaube 400 Milligramm oder so, gegen Placebo bei Candidurie. Und das funktioniert. Die Candidurie, die hört dann auf. Und dann, die haben 14 Tage, glaube ich, behandelt. Und dann haben sie aber auch noch weiter beobachtet und haben dann festgestellt, dass die Candidurie wieder da war. Ja. Nur nicht bei denen, wo man den Dauerkatheter gezogen hatte. Die hatten eine gute Chance, ihn loszuwerden. Ich finde die Studie super, weil die passt halt sehr gut zu dem, was man klinisch so beobachtet. Und die wird man jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Aber damals war das halt schon auch sinnvoll, das mal zu klären. Ja. Die beiden Teile, also du kannst sie behandeln, selbst mit Katheter geht's weg, aber dann kommt es halt wieder. Weil es war nie so richtig ganz weg sozusagen, war nur irgendwie unterdrückt.
Genau, super. Wir hatten ja gerade schon über Kulturen und Resistenztestung gesprochen. Dann können wir doch vielleicht nahtlos überleiten in den Therapieteil. Genau, es gibt ja, also tatsächlich gibt es ja wirklich echt in den letzten 13 Jahren, seit der letzten Novelle sozusagen, auch wirklich ein paar neue Substanzklassen aus, hat sich was geändert. Aber wir haben ja eigentlich so 3 Standbeine der jetzt mal klassischen Candida-Therapie. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen was erzählen, auch so die Besonderheiten der einzelnen Substanzen. Und vielleicht, was kann man für was nicht geben oder doch, hatten wir ZNS schon so ein bisschen angesprochen.
Echinocandine wäre die erste Substanzklasse. Das ist hier alles immer in grün, in den vielen, vielen Abbildungen, die es in der Leitlinie gibt. Und ist halt so ein Ampelsystem, ne? Grün, gelb, orange und rot. Muss ich nicht erklären. Ne? Und Die Grünen sind also in alphabetischer Folge. Immer wenn wir eine Reihenfolge haben in den Leitlinien, die nicht inhaltlich bestimmt ist, dann ist es alphabetisch aufgelistet. Und das haben wir hoffentlich auf allen Seiten durchgehalten. Das ist also Anidula, Caspo, Mika und jetzt neu das Resafungin. Die vier haben alle eine A1-Empfehlung, also eine starke Empfehlung, die zu benutzen. Und basiert auf jeweils mindestens einer großen randomisierten Studie in guter Qualität etc. Meistens, oder ich glaube ja sogar alle doppelblind. Ja, alle großen Studien sind so ungefähr 7, 8 Studien oder so für die Gruppe. Das Resafungin gibt man nur einmal die Woche. Das kann praktisch sein, gerade bei, so wir haben jetzt zum Beispiel Patienten mit Knocheninfektionen, da ist es eigentlich eine ganz gute. Ja, das ist halt einfach eine tolle Sache, weil das Leben da nicht so verändert wird. Ne? Wenn man eine Woche sich da ein Stündchen eine Infusion geben lässt, das kann man schon noch irgendwie in den Alltag einbauen. Wenn man jeden Tag dahin muss, dann ist das Leben im Rhythmus der Infusionen quasi. Was man mit den Substanzen nicht behandeln kann oder mit der Klasse sind Infektionen des Hirns. Beim Auge, was ja, haben wir ja alle gelernt, gehört zum Hirn dazu und so, müssen wir ein bisschen differenzieren. Auge kann man nämlich sehr gut behandeln, in den meisten Fällen, weil es da die Retinitis ist. Und die Retina ist super durchblutet, klar, kann man ja reingucken, sieht man ja sogar die Gefäße. Also da kommt also alles an, was im Blut schwimmt. Nicht nur Candida, sondern auch ein Echinokandin. Aber wenn dann das Augeninnere betroffen ist, also eine Endophthalmitis, dann braucht es halt die Chirurgie und wird nicht mit einem Echinokandin behandelt, sondern Chirurgie plus ein Azol meistens. Das ist dann die zweite Klasse, die bei der Candidämie Ampelfarbe gelb hat, wegen Interaktionen, wegen Toxizitäten und weil bei randomisierten Vergleichen gegenüber den grünen Echinokandinen die Azole aus genannten Gründen schlechter abgeschnitten haben. Außerdem gibt es eine Menge Resistenzen, das ist bei den Echinokandinen wesentlich weniger der Fall. Und die Azole in erster Linie Leberwerterhöhungen machen die als Klasseneffekt und dann gibt es so ein bisschen differenzierte Problemchen noch mit diesem einen oder anderen Azol, was das eine oder andere etwas mehr machen kann als andere. Also Fluconazol gilt ja als so gut verträglich in allen Lagen, aber das liegt so ein bisschen auch daran, dass wir es halt ursprünglich bekommen haben zu einer Zeit, als wir nur Amphotericin B hatten. Und zwar in der gelben, klaren, durchsichtigen Flüssigkeit. Also sprich, in dem so richtig nephrotoxischen. Und das führen wir zum Beispiel bei uns unter Rot. Und zwar quer durch sämtliche Abbildungen. Wenn es überhaupt drauf ist, dann ist das Amphobedesoxycholat, wie das im Englischen ohne S, ne? Da heißt es Deoxycholate. Und die Leitlinie ist ja sehr englisch. Also wir haben das jetzt nicht überall falsch geschrieben, ne? Sondern Deoxycholate, Amphobie. Das ist einfach tiefrot. Und bei den Gelben gibt es dann das liposomale Ampho. Das kann man ja nun schon einsetzen. Und das könnte man auch bei ZNS-Infektionen einsetzen. Oder beim liposomalen Ampho gibt es eigentlich kein Organ, wo es nicht hinkommt, würde ich mal sagen. Mit einer Standarddosierung von 3 Milligramm, das ist so die übliche Dosierung pro Kilo. Ne? Das ist aber auch gelb, weil es eben doch auch nephrotoxisch ist. Ne? Also wenn man das vergleicht mit dem Desoxycholat, dann findet man das überhaupt nicht toxisch. Aber wenn die Niere nur das eine kennt, dann, ne? Also es ist schon nephrotoxisch auch. Und kann auch Schüttelfrost machen, sowas. Aber das sind ja alles Dinge, die man gut in den Griff kriegt. Bei einer tödlichen Erkrankung würde einen das nicht weiter abhalten, wenn man das da geben muss. Und da gibt es auch so ein paar Orange. Orange ist eine witzige Kombination hier, weil wir haben halt das Amphotericin B Lipid Complex in Orange. Also diese noch eine andere Variante, ne, die aber nicht so verbreitet ist. Und das Isavuconazol ist auch orange. Das ist ein bisschen crazy, weil eigentlich gibt es eine negative Studie von Isa im Vergleich zu Caspofungin. Also negativ fürs Isa und fürs Caspo war es eine gute Studie, aber das war eigentlich, sollte das so, war das so nicht beabsichtigt, dass das Isavuconazol da sozusagen abschmieren würde dagegen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir nach Resistogramm behandeln. Und dann kommt schon durchaus vor, dass man Erreger hat, wo das Isavuconazol die beste Möglichkeit ist. Einfach von den MAK-Werten viele andere nicht in Frage kommen und es ist toxizitätsmäßig, es ist halt sehr gut verträglich und eher so wie Fluco und sicher und deutlich besser als Voriconazol. Also so hat jede von den Substanzen ihren Stellenwert. Außer dem bösen Amphotericin Desoxycholat. Das ist immer rot und soll gegeben werden. Aber wenn man dann sozusagen ein Ding weiterblättert bei uns in der Leitlinie, dann findet man dann ist das immer noch rot, aber plötzlich eine der Restmöglichkeiten, die überhaupt da sind, wenn man halt in einem Setting als Patient sich befindet, wo es keine Echinokandine gibt, aus welchen Gründen noch immer, und vielleicht auch ein limitiertes Angebot an Azolen.
Ich habe jetzt tatsächlich noch, wo ihr gerade hier so schön sitzt, zwei Fragen, die mich persönlich sehr interessieren. Zum einen bezieht die Therapieempfehlung sich auf alle Candida oder sagen wir mal Hefespezies. Also da wird jetzt kein Unterschied gemacht, weil ich lese immer so Sachen wie Candida Paracillosis und Echinokandin-MRKs, aber die Studien sind nicht eindeutig. Also ihr würdet auch sagen, auch Candida Paracillosis kann mit Echinokandinen behandelt werden, weil die klinischen Daten das nicht hergeben, sozusagen, was man da misst an, oder würde man das noch von der MHK dann abhängig machen bei dem Isolat und nicht streng einfach sagen, keins davon darf behandelt werden?
Wenn das Resistogramm kommt, dann weißt du eigentlich schon, ob der Patient mit deiner empirischen, sozusagen, so erstmal so halbblind, ja, die Therapie, weil das Resistogramm noch nicht hast, dann weißt du eigentlich schon, ob er sich stabilisiert hat. Mhm. Und wenn also jetzt jemand gut läuft unter einem Echinokandin und da kommt jetzt ein Befund zurück, Parapsilosis, und es ist jetzt nicht resistent, sondern sozusagen eine normale Parapsilosis, was so das Verhalten gegenüber Echinokandin angeht, dann würde ich das nicht ändern, dann bleibe ich da einfach drauf und mache das so weiter. Ja. Aber das ist jetzt keine irgendwie eiserne Regel oder so, ne? Man auch anders machen. Man kann dann auch sagen, ach, da gehe ich lieber auf Fluconazol. Aber dann ist es wieder so, dass die Patienten dann meistens einiges an Plastik intravasal liegen haben oder sonst irgendwelche Implantate, aber vor allen Dingen die intravasalen Parapsilosis, da gilt ja die Alliteration zu Plastik, weil das eben gerne, also der ist ein guter Biofilmbildner. Und in die Biofilme kommst du jetzt auch mit dem Fluconazol nicht so gut rein. Das hängt so mit der Ladungsverteilung des Moleküls wohl zusammen. Okay. Dann bist du also dann wieder beim Echinokandin. Mm. Oder beim liposomalen Ampho, ne? Wenn du jetzt vorstellst, du kannst ein ZVK aus irgendeinem Grund nicht ziehen oder derjenige hat irgendwas, irgendeine andere Hardware, die nicht raus kann, Driveline oder sowas, ja, dann wird's knifflig und dann kann es sein, dass man bei Ambisome landet und sagt, ja gut, die Tox, die muss ich jetzt halt in Kauf nehmen. Gott sei Dank habe ich wenigstens Liposomale zur Verfügung. Also kann schnell knifflig werden. Wir haben versucht, dem Rechnung zu tragen, indem wir bei der Leitlinie zum ersten Mal, das haben wir bei den anderen überall nicht gemacht, haben wir die wichtigste Diagnostik in die Therapiepfade mit reingepflegt, mit reingewoben. Und zwar an den Stellen, wo man die nochmal besonders angucken soll. Man kann also im Grunde genommen so einen Pfad nehmen, so einen Diagnostik- und Therapiepfad und arbeitet den von oben nach unten ab. Und bei der Candidämie steht dann eben, klar, Erstlinienbehandlung mit der eben genannten Ampel und so. Und dann steht aber gleich was darunter zu ZVK-Entfernung, so früh wie möglich. Genaue Zeiten haben wir nicht rausgefunden. Ja, das ist einfach nicht da in der Literatur. Also, ja, am Tag 1, 2 oder 3 oder so sollte es dann spätestens der Fall sein. Und dann kommt auch nochmal drin vor, was wir eben sagten über die Blutkulturen, die man noch abnimmt. Und wenn die an Tag 5 die von Tag 5 abgenommene als positiv zurückkommt, dann stimmt was nicht, ja. Da muss man nochmal forciert schnell suchen, wo ist da eigentlich ein Problem, intravasal oder habe ich was nicht unter Kontrolle, gibt es einen Abszess, der vielleicht vorher nicht da war, aber jetzt ist er da, der vielleicht sogar eine Verbindung zum Blutgefäßsystem hat, also dann wird es knifflig. Aber das steht da alles eben so hinein, so hineingewoben mit drin.
Das muss ich, glaube ich, an dieser Stelle auch einmal sagen, dass ich die Abbildung total toll finde, weil wir haben jetzt am Anfang gesagt, wie lang und wie umfassend die Leitlinie ist. Aber gleichzeitig ist sie halt auch total praktisch, finde ich, mit diesen Abbildungen, die ihr da reingebracht habt, weil man sich wirklich dran langhangeln kann. Das fand ich echt, also Kompliment, das ist echt super geworden. Und es lohnt sich auch für alle Hörer, finde ich, echt da reinzugucken und da kann man gleich praktisch das anwenden.
Danke.
Danke, ja. Es muss einem ja fast immer klar sein bei sowas, dass am Ende alle nur auf die Pfade irgendwie schauen.
Ja, aber das ist, das ist ja ein hoher Anspruch, irgendwie beides mit reinzubringen, finde ich. Ne? Ja. Einmal für die Kliniker, die vielleicht schnell einfach wollen, ich will das jetzt anwenden, und die anderen, die aber einfach den Hintergrund interessiert, die das lesen wollen, wissen wollen und die Studien lesen wollen. Deswegen, ich finde es irgendwie, ist schon gut, wenn man das irgendwie kombinieren kann.
Danke, das ist wirklich lieb.
Na, wir haben schon ein bisschen die Resistenzen angesprochen, aber vielleicht lasst uns nochmal, wir haben jetzt mit den Echinokandinen schon angefangen, vielleicht gehen wir trotzdem nochmal einmal so einen normalen Therapiepfad durch, und zwar einmal von der sozusagen gutartigen reinen Candidämie und dann aber auch von vielleicht etwas tiefer gehenden Infektionen, Knochen, Endokarditis hatten wir schon angesprochen.
Dann machen wir mal, legen wir mal mit unserem Fall los, den ich mitgebracht habe. 50-jähriger Patient, der aufgenommen worden ist bei uns, weil er eine Thrombopenie hatte und auch von einem ausgeprägten Gewichtsverlust berichtet hat von mehreren Kilos über die letzten Wochen. Und außerdem erzählt er, dass er Schluckstörungen hat und Schmerzen beim Schlucken. Wird dann offensichtlich zwei verschiedenen Diagnostiken zugeführt, einmal einer ÖGD und einmal einer Knochenmarkspunktion. In der ÖGD kommt raus, dass, also sieht man schon makroskopisch, dass er eine ausgeprägt ulzerierende Candida-Ösophagitis, Sore-Ösophagitis hat. Da sind auch Kulturen genommen worden, da ist einmal Candida albicans und einmal Candida glabrata drin. Und dafür wird Fluconazol gestartet. Dann wird er eben auch Knochenmarks punktiert und da bekommt er leider die Erstdiagnose einer AML. Wird da kriegt ZVK etc., Therapie wird eingeleitet. 14 Tage später hat der Patient dann Fieber und wie wir schon lange durchgekaut haben heute, natürlich sind Blutkulturen abgenommen worden und in den Blutkulturen ist Candida glabrata drin. Was wir auch gerade schon gelernt haben, also die Echinokandine sind praktischerweise wirklich einfach das, mit dem man starten kann, ob man eine Spezies schon hat oder nicht. Wir fangen erstmal einfach mit einem Echinokandin an, also er bekommt Caspofungin und irgendwann kommt dann auch 2-3 Tage später das Resistogramm zurück und der ist Echinokandin sensibel und Fluconazol sensibel bei einer erhöhten Exposition. Hat dann auch nach 3 Tagen schon die erste negative Blutkultur, alles soweit okay, alles auf Normalstation irgendwie gut gemacht und kriegt dann an Tag 5 erneut Fieber. Ist dann aber wirklich knackig krank, Schüttelfrost, Somnolenz, Kreislauf instabil, geht auf die Intensiv, kriegt nochmal neue Blutkulturen, hat dann E. coli drin, hat natürlich schon empirisch auch Pyptaz mit reingekommen und ist dann eine ganze Zeit lang gar nicht so gut dran auf Intensiv, bekommt weiter und weiter Blutkulturen abgenommen und dann finden wir erneut einen Candida glabrata. Das passt auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Till, dass vielleicht es auch mal sein kann, dass man einen Pilz übersieht, wenn parallel noch eine andere Blutstrominfektion bei einem Patienten vorherrscht. Und dieser Candida glabrata ist jetzt aber resistent für Caspofungin und für Fluconazol. Und das ist was wir jetzt bei Candida glabrata in letzter Zeit gar nicht so selten gesehen haben, dass wir unter der Therapie sehen, dass wir, weiß gar nicht genau, wie man sagen will, ob es jetzt eine Resistenzentwicklung ist oder eine Rausselektion von einem bereits existierenden resistenten Stamm im Patienten. Auf jeden Fall, dass wir es dann plötzlich mit einer Candida-Spezies zu tun haben, wo wir eine Resistenz gegen unsere Erstlinientherapie haben. Und der Patient ist dann auf liposomales Amphotericin B umgestellt worden und dann 5 Tage später auch sogar wieder normalstationsfähig gewesen. Es ist alles gut ausgegangen. Aber ich glaube, da sind ja einige Learning Points in dem Fall, unter anderem auch, dass man wirklich immer ein Resistogramm bei invasiven Infektionen braucht. Das ist eher, also vor einigen Jahren noch nicht immer unbedingt, also so klar empfohlen worden. Und dass wir eben bei einigen Spezies, die wir jetzt sehr, sehr viel häufiger sehen, wir haben wenig über die Epidemiologie gesprochen, aber Candida albicans ist ja gar nicht mehr unbedingt in allen Zentren die allerhäufigst vorkommende Spezies, sondern wir sehen auch viel Candida glabrata, Candida parapsilosis, wo wir eben vermehrt auch Antimykotika-Resistenzen sehen oder rausselektieren unter der Therapie.
Man hat jetzt genau gehört, Rosanne hat jedes Resistogramm angeschaut von jeder Glabrata, von jeder Blutkultur und allem, was daran gefunden wurde. Und nur deswegen hat sie gemerkt, dass die Candida glabrata resistent geworden ist. Wenn man nicht jedes Resistogramm anschaut, ich sehe nickende infektiologische Gesichter hier, ja, wenn man nicht jedes Rhesusogramm anschaut, dann lernt man halt auch nicht so viel aus den Blutkulturen, die man da abgenommen hat. Und es ist ja erschütternd, wie oft es ganz einfach ist, da liest man nur die Akte und sagt, da steht doch die Antwort, ja. Und das wäre auch so ein Fall, wenn man das übersieht, dass die resistent ist und behandelt dann einfach stumpf weiter mit was immer drin ist, also in diesem Fall ja ein Echinokandin, dann ist dieser Patient so gut wie tot. Das wird er nicht überstehen dann. Gerade hier so ein AML, Neutropenie und so mit so vielen prognostischen Risikofaktoren.
Ist das denn typisch für andere oder kommt das auch bei anderen Kandidaten vor, diese Echinokandin-Resistenzentwicklung, oder ist das was, was wir doch häufiger bei Glabrata sehen?
Ich würde sagen, Glabrata-Parapsilosis, man sieht es auch immer häufiger und natürlich, wir haben kaum, und wie kann das eigentlich passieren, in so einem Podcast über Candida auris gesprochen, weil es halt in Deutschland bisher noch nicht so das Problem ist, aber wenn wir uns andere Länder anschauen, Südeuropa, auch die USA, da sieht man einfach ein exponentielles Wachstum, sobald es zu Fällen kommt, zu invasiven Infektionen mit Candida auris. Und also früher oder später wird das wahrscheinlich in Deutschland auch der Fall sein, denke ich mal. Und das ist ja ein Erreger, der eben dafür bekannt und gefürchtet ist, dass der häufig Multiresistenzen hat, teilweise sogar panresistent ist gegen unsere aktuell lizenzierten Antimykotika. Aber da glücklicherweise auch ein bisschen was in der Pipeline noch.
Auris und Glabrata, das sind zwei, bei denen ich dann schon ab und zu überlege, müsste man die eigentlich upfront mit einer Kombinationstherapie behandeln, wegen der Neigung zur Resistenzentwicklung. Aber das wäre jetzt heute sicher nicht so, dass man das täte. Ne? Aber naja, spätestens, wenn man einen dann nicht in den Griff bekommt, also wie jetzt in dem Fallbeispiel von Rosanne, wenn das liposomale Ampho dann jetzt nicht gegriffen hätte. Also ich weiß gar nicht, ob man noch eine Chance gehabt hätte, das nochmal zu korrigieren. Ich war, vielleicht wäre es auch einfach dann um den Patienten geschehen gewesen, aber das wäre schon so, dass man da Argumente finden könnte, dass man denjenigen kombinationstherapiert. Hier war es einigermaßen einfach. Da blieb ja nur Ambisome übrig, ja. Alles andere war ja resistent. Also insofern war es leider einfach. Aber man hätte zum Beispiel auch drüber nachdenken können, dass man 5-Fluzytosin dazu gibt. Diese nebulöse vierte Gruppe, die deswegen nebulös ist, weil die gibt's in Deutschland nicht. Ne? Musste importieren in der oralen Formulierung und IV gibt es weltweit nicht mehr. Das könnte man also auch als Kombinationspartner nehmen, wenn es mal richtig schwierig ist, ja.
Ab wann würden wir uns, wenn die Infektion gut beherrscht ist, also ein paar Parameter hatten wir schon genannt, fieberfrei, Folgeblutkulturen sind steril, ab wann würden wir uns trauen, von einem Echinokandin auf ein Azol zu switchen und wie lange würden wir dann bei zum Beispiel einer Endokarditis die Therapie machen?
Für mich hängt es davon ab, wo der Patient behandelt wird. Also wenn jetzt jemand da stationär bei uns liegt, dann switchen wir nicht. Dann bleiben wir einfach auf dem Winning-Team sozusagen, ne? Weil sonst ganz anderer Wirkmechanismus und so, das ist ja jetzt nicht so ganz intuitiv überhaupt zu wechseln. Ganz gerne hätten wir ein orales Echinokandin, da wäre der Wechsel einfach, ne? So, da wäre das so einfach wie bei Staph aureus, aber ist nicht. Und dann jetzt zwingt der Till mich dazu, was zum Switch to Oral zu sagen, also sprich Azol nach Resistogramm natürlich, ist klar, und der Patient muss stabil sein und so, das, und idealerweise ist er jetzt quasi auf dem Weg aus dem Haus raus. Dann würden wir den Switch schon ganz gerne noch bei uns stationär sehen. Das wäre halt ideal. Ist jetzt nicht immer die Zeit, ne? Manchmal ist es ja so, können Sie mir sagen, wie wir das oralisieren können? Wir haben den Patienten eben in ein anderes Haus verlegt oder in die Reha oder so, ne? Also das wären so mehr so organisatorische Gründe, dann zu switchen. Und dann rein nach Resistogramm. Also da könnte sein, dass man eine Glabrata eventuell auf Isavuconazol switcht, weil sie da die niedrigsten MHK-Werte hat und man den Bereich der zugelassenen Indikationen dann für die Substanz tatsächlich verlässt, ja. So ein bisschen sind wir aus der Nummer raus mit dem Resafungin, weil da ist dann die MHK normalerweise auch eine gute, eine niedrige und könnte es dann mit dem Resafungin machen. Aber das ist im Moment auch noch ein sehr zähes Geschäft, weil außerhalb einer Uniklinik kennt kaum jemand die Substanz. Und dann sind die Tagestherapiekosten hoch, aber wenn dadurch der stationäre Aufenthalt vermieden wird und Lebensqualität für den Patienten zurückgewonnen wird, das ist eine komplexe Rechnung. Und das, ja, das wäre so das, was ich so zum Switch sagen würde. Aber wenn es oral geht, man natürlich ist oral besser als einmal die Woche IV. Klar, ne? Dann lieber schön zu Hause Tabletten einnehmen und muss nicht andauernd Kontakt mit dem Gesundheitssystem haben.
Aber ich finde das Rivaroxaban auch eigentlich eine super Substanz, weil ja auch die Zulassung so sehr anwenderfreundlich ist. Es ist ja wirklich für invasive Candida-Infektionen. Da kann man ja alles schön drunter subsumieren. Und gerade für so für diese Kardiopatienten mit ihren ganzen Clopidogrel und oralen Antikoagulantien und so, also die da fliegen ja eigentlich fast alle Azole dann irgendwie raus, ist das ja echt eine super Substanz. Aber das stimmt, man muss da so ein bisschen, erfordert etwas Organisation. Aber eigentlich finde ich das auch eine ganz coole Substanz.
Vielleicht nur die Anmerkung, es kriegen ja nicht alle sind in der glücklichen Position, dass man immer die MHKs auch gleich mitgeliefert kriegt. In manchen Häusern wird noch nicht mal bei jedem Candida ein Resistogramm gemacht, sondern immer nur beim ersten, den man gefunden hat. Und daher, genau, muss man eigentlich auch aus den Azolen, glaube ich, ein bisschen dann eher nach Nebenwirkungen und so weiter auswirken.
Ja, also wenn etwas isoliert wird, gehört da auch ein Resistogramm draus gemacht. Ne? Das wäre ein sehr kurzes Gutachten sozusagen, wenn man das nicht tut. Und da kann man die Kollegen nicht mehr retten. Ne? Das ist dann schwierig. Also das gehört einfach dahin. Ich war, das ist nichts, wo man sparen kann. Ich würde ganz gerne zur Endokarditis noch sagen, das ist eine von vielen Stellen, wo wir dran reingeschrieben haben, holt die Chirurgie dazu. Jetzt ist es bei der Candida-Endokarditis ist es nicht so, dass da jeder sofort operiert werden muss oder so. Ne? Das scheint nicht so zu sein. Die Datenlage ist jetzt auch nicht so total üppig, aber man hat da unter Umständen etwas Zeit. Also zumindest hat man definitiv die Zeit, das mit den Chirurgen vernünftig zu diskutieren und sollte die jetzt nicht allzu sehr bedrängen. Ja? Also es gibt schon auch durchaus Patienten, die da keine OP brauchen. Das muss man einfach im Dialog wie bei anderen Endokarditiden am besten in so einem Board dann sogar besprechen. Ne? Kleine Endokarditis-Konferenz. Jeder Tumor wird im Board besprochen. Das ist ja dann, ne, hier ist quasi so eine Parallele und dass die Chirurgen wissen und jetzt bei dem Beispiel von Rosanne eben, der war ja auch noch neutropenisch, thrombopenisch und so der Patient, ne, das, da ist klar, da wird nichts operiert. Das ist halt so. Trotzdem dazu holen. Ne? Das ist wichtig, damit die nicht plötzlich samstags nachts überrascht werden, weil dann sich irgendein Neutrophiler wieder gezeigt hat oder so. Kommt man dann damit um die Ecke, dann können die auch nicht planen. Bei der Endokarditis wäre das eben ja regelhaft so, ne? Dass man die alle mit den Chirurgen besprechen würde. Und den Chirurginnen.
Jetzt haben wir die Therapie, glaube ich, ausführlich erstmal besprochen. Vielleicht kommen wir als letztes noch zum Thema Prophylaxe, weil wir da auch im Vorfeld, wir drei, einmal sozusagen ein bisschen kontrovers diskutiert haben. Kann ich denn irgendwas tun, um Patientinnen und Patienten vor dem Erwerb einer invasiven Candida-Infektion davor zu schützen?
Also es gibt nur sehr, sehr wenig Patientengruppen, wo wir wissen, dass sie von einer Prophylaxe profitieren würden, die Candida gerichtet ist. Wir haben schon drüber gesprochen, dass abdominelle Operationen großes Risiko bergen für Candida-Infektionen. Es ist aber nicht so, dass jeder Patient auf intensiv nach abdomineller OP grundsätzlich eine antimykotische Prophylaxe kriegen sollte. Es gibt aber gewisse Konstellationen, zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten nach einer Lebertransplantation oder bei Patientinnen und Patienten, bei denen wir Anastomoseninsuffizienzen auch wiederkehrend haben, wo einfach das Risiko upfront sehr, sehr hoch ist, dass sie eine invasive Candida-Infektion entwickeln, bei denen eine Prophylaxe sinnvoll ist zu geben. Und dann gibt es natürlich andere Patientengruppen, die primär auch eine Schimmelpilzprophylaxe brauchen. Wir haben schon über hämato-onkologische Krankheitsbilder beispielsweise gesprochen, wo das einfach Standard ist, aber auch Patientinnen und Patienten zum Beispiel nach einer Lungentransplantation. Und da ist natürlich auch klar, dass dann Candida-Infektionen in der Regel auch mit sozusagen erfasst werden würden bei diesen Patientinnen und Patienten.
Genau, dann ist nun richtig wichtig, dass man nur das richtige Azol auswählt, ne? Also eins, was eben gegen beide wirkt.
Unbedingt, genau, ja. Also mit Fluconazol kommt man dann da leider nicht ganz so. Es wirkt nicht gegen Schimmelpilze, genau.
Und dann kann man natürlich auch noch einen Abstrich machen und dann tatsächlich mal gucken, was für eine Candida auf dem Patienten ist, wenn man schon mit dem Gedanken spielt, ich will da was prophylaktisch gegen Candida tun, dass ich schaue, was da los ist. Und wenn ich dann Fluconazol einsetze und es ist halt eine Glabrata oder einer von denen inzwischen, glaube ich, 15% flukoresistenten Parapsilosis, dann liegt man halt von vornherein daneben. Beste randomisierte Studie zur Prophylaxe stammt original aus dem letzten Jahrhundert, 1999, also knapp, ja, von Philipp Eggemann, der Fluconazol 400 verglichen hat mit Prophylaxe in so einem Hardcore-Kollektiv von Patienten, die, wenn man das liest, das ist recent abdominal surgery and recurrent gastrointestinal perforations. Das heißt, die sind alle mindestens das dritte Mal aufgemacht worden. Und bei denen hat er dann einen Vorteil für Fluconazol 400 gefunden. Aber 1999, ja. Also die Epidemiologie ist jetzt eine andere. Man müsste das mal wiederholen, auch mit ein bisschen aktualisierten Definitionen. Das ist meine Lieblingsstudie, die ich gerne machen würde. Direkt nach irgendwie kürzerer Therapie von Candidemie oder sowas. Aber die hier, das hätte echt Impact, weil es so viele Patientinnen und Patienten betreffe.
Aber wird das denn eurer Erfahrung nach gemacht, diese Prophylaxe bei den Patienten? Oder ich finde dann aber auch klinisch die auf Intensiv ist total schwer, von einer intraabdominalen Candida-Infektion abzugrenzen. Also es ist.
Ja, meistens kriegen die ein Echinokandin reingeworfen. Ne? Das ist ohne diese fein ziselierte intellektuelle Betrachtung. Achtung, ja, also das ist, ne, das ist dann die Situation, wo wir eben gesagt haben, ja, gut, kannst du machen. Ich meine, wir brauchen ja auch so ein bisschen Street Credibility bei den Chirurgen. Wir können ja nicht immer nur da rumlaufen und alles Mögliche verbieten sozusagen. Jedenfalls wäre das nicht unser Ansatz. Und insofern muss man schon ja auch akzeptieren, dass man nicht alles weiß und da so ein paar Freiheitsgrade sind. Die sind die Freiheitsgrade aber zu Ende, wenn man dann Beta-D-Glucan bestimmt, das ist negativ. Dann geht das Pilzmittel raus. Und das ist ganz cool, weil du hast einen schriftlichen Befund, wo schwarz auf weiß sozusagen draufsteht, das ist negativ. Das hat eine hohe Überzeugungskraft.
Super. Ich glaube, sind wir doch ganz gut durchgekommen. Also ich finde, wir haben uns auch ganz tapfer geschlagen, ehrlicherweise, alles zusammen. Das ist doch ganz gut, finde ich. Also ich habe auch viel nochmal gelernt, gut verständlich irgendwie alles erklärt durch euch. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir ja mal so eine schöne Kategorie Fundstück der Woche, wo ihr jetzt nochmal, wenn ihr irgendwas Tolles mitgebracht habt, uns nochmal erzählen dürft, was nicht medizinisch Tolles ihr uns empfehlen könnt vielleicht.
Es darf aber auch medizinisch sein.
Ja, war echt viel los. Und das eine Fundstück der Woche ist so ein 2 Zentimeter langer Dorn, der das Hinterrad von meinem Fahrrad geplättet hat. Das fand ich nicht lustig. Das haben sie mir, das richtig so mit Tesafilm festgeklebt, hat man mir das dann überreicht. Und das war das eine Fundstück der Woche. Und dann so ziemlich genau 8 Tage später habe ich dann fast, ich nehme an, von derselben Pflanze nochmal so ein Dorn, ja, nochmal ein Platten, wieder das Hinterrad. Ich bin jetzt umgestiegen auf so Reifen, die nicht mehr die Luft verlieren können.
Das
sind meine 2 Fundstücke, ja. Nee, aber eigentlich habe ich noch was anderes und das ist echt gut für uns alle. Das ist der Schreibtischpsychologe, kein Buch, ja. Bücherlesen ist anstrengend, sondern das ist so eine kleine Plastikfigur, so 10 Zentimeter hoch vielleicht, und die schaut aus wie Freud auf dem Sessel oder der Couch und ist batteriebetrieben. Du kannst da drauf drücken und es gibt dir dann ein Rad, ja? Also mit T. Und du kannst auch nochmal drauf drücken, kriegst einen anderen Rat. Also es sind verschiedene, es sind einige. Damals, ich kann mir immer nicht merken, was er zuletzt gesagt hat, deswegen bin ich immer überrascht, was als nächstes kommt.
Den kenne ich, der ist cool, den habe ich schon mal gesehen.
Das ist so wie, erzähle mir von deiner Mutter oder sowas kommt dann da, ja. Das ist, den benutze ich relativ häufig.
Rosanne, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, ja. Aber ein sehr, sehr interessantes, das ich wirklich auch, also schon mehrfach weiter empfohlen habe, weil wir ja, also zum Teil auch, also wir arbeiten ja alle irgendwo translational und wenn es nur ist, dass wir irgendwie Patientendaten sammeln für irgendwelche, weiß ich nicht, Auswertungen, aber auch gerade wenn es um Patientenproben geht, Patientenisolate oder wenn jemand sogar hardcore im Lab steht und mit Zelllinien arbeitet, dann steht ja bei dieser ganzen translationalen Forschung immer irgendwo ein Patient oder eine Patientin dahinter, von der dieses Material oder diese Daten kommen. Und deswegen haben wir auch diesen ganzen Prozess irgendwie mit riesen viel Aufklärung, was weiß ich. Und manchmal mag einem das vielleicht so ein bisschen anstrengend vorkommen im Alltag, aber deswegen wollte ich gerne das Buch empfehlen, The Immortal Life of Henrietta Lacks. Vielleicht kennt das auch der eine oder die andere von euch. Henrietta Lacks ist die Patientin, aus der diese HeLa-Zelllinie kommen. Die hatte ein Cervixkarzinom, extrem aggressives. Und das war das erste Mal, dass es dann den Ärzten von ihr gelungen ist, sozusagen diese Zellen außerhalb von ihrem Körper einfach weiter wachsen zu lassen, zu vervielfältigen. Und die Patientin ist relativ schnell an ihrer Erkrankung gestorben, aber diese Zelllinie ist halt ja super bekannt, da ist super viel echt wichtige medizinische Forschung dran gelaufen. Da euren Podcast zu Polio gehört, die Polio-Vaccine ist zum Beispiel daran mit der Zelllinie entwickelt worden. Und für die Familie war das aber ein absolut unvorstellbarer Gedanke, dass diese Zellen von ihr weiterleben. Und die konnten das wirklich überhaupt nicht einordnen. Und ich finde immer mal wieder, habe ich so auch im klinischen Alltag dann so diese Rückbesinnung darauf, dass ich irgendwie so einen Snap davon kriege, was unsere Patientinnen und Patienten eigentlich, wie die Sachen aufnehmen, wie die das so verstehen, ohne den ganzen Background, den wir haben. Und da kommen manchmal ganz verrückte andere Sachen an, als das, was ich darüber irgendwie empfinden würde. Ist jetzt ein bisschen seltsam gesagt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Nee, ja, absolut. Ja,
ja, das ja. ist das, also das Buch, finde ich, das besinnt einen wirklich so ein bisschen darauf zurück, dass es halt ganz unterschiedliche Perspektiven gibt und es einfach ganz viel um Kommunizieren geht und irgendwie alle mit einzubinden und darüber aufzuklären, was wir im Grunde machen.
Soll ich mal weitermachen? Also das Buch werde ich mir aber auch mal auf meine Wishlist setzen. Also ich habe auch mal ein Buch mit, weil ich bringe ja notorischerweise Bücher mit, die ich noch nicht zu Ende gelesen habe, in der Hoffnung, wenn ich sie hier groß ankündige, dass es der Druck steigt, sie zu Ende zu lesen. Ich sag mal,
wir fragen nächste Woche danach.
Mäßig. Ja, nee, das schaffe ich nicht. Aber ich habe jetzt mal wieder ein Buch angefangen. Das ist wirklich super, aber ich bin auch schon zum Drittel durch. Also es ist schon mal nicht so schlecht. Ich finde Lesen nämlich auch sehr anstrengend abends. Man ist dann immer so müde. Also und zwar ist das von Hanya Yanagihara, da hatte ich auch, glaube ich, schon mal in Little Life quasi empfohlen, was ich tatsächlich auch zu Ende gelesen habe. Und von der lese ich jetzt wieder ein Buch und das heißt To Paradise. Und das ist wirklich ganz spannend, weil das so drei eigentlich unabhängige Geschichten, die aber dann doch irgendwie ineinander verwoben sind. Also es ist einmal so eine alternative Vergangenheit, so 19. Jahrhundert, dann sozusagen aktuelle Zeit und dann noch so eine Dystopie. Und diese drei Geschichten sind aber tatsächlich dann irgendwie miteinander verwoben. Und ich finde, die schreibt ganz toll tatsächlich. Es spielt in Amerika. Und also das kann ich auf jeden Fall das erste Drittel schon mal sehr empfehlen.
Mache ich mal weiter direkt. Ich habe nämlich auch ein Buch mitgebracht. Und zwar heißt das Buch Tuberkulose von John Green. Das ist relativ neu veröffentlicht worden. Der Untertitel heißt, es ist Zeit, die tödlichste Infektion der Welt zu besiegen. John Green, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich hatte vorher nichts gelesen von dem. Das ist ein Bestseller-Autor aus den USA, der eigentlich Romane geschrieben hat. Und der reist nach Sierra Leone und lernt dort einen TB-Patienten kennen, einen kleinen Jungen. Und kommt so in Kontakt mit Tuberkulose und setzt sich dann mit dieser Erkrankung auseinander und sagt eigentlich, Erkrankung, wir kennen die doch. Oliver zeigt gerade das Buch in die Kamera. Anscheinend hat er es schon gelesen. Hast du gelesen?
Nee, ich bin da mehr wie Annette.
Ja, ich kann das wirklich sehr empfehlen, weil es geht dann letztendlich um diesen kleinen Jungen und daran um die Geschichte der Tuberkulose. Und er sagt einfach, es gibt die Tuberkulose schon so, so lange und wir haben Medikamente und trotzdem sterben jedes Jahr noch über 1 Million Menschen an dieser Erkrankung und zeigt einfach so diese globale Ungerechtigkeit auf anhand der Tuberkulose. Und ich finde, es ist wirklich gut zu lesen, auch für Personen, Menschen, die jetzt nicht aus dem medizinischen Bereich kommen. Ich finde, man kann extrem viel noch dazu lernen. Ich habe auch extrem viel nochmal dazu gelernt. Also deswegen, das kann ich sehr empfehlen.
Ja, super, dann bin ich der Einzige, der richtig leichte Unterhaltung mitgebracht hat.
Sehr gut.
Danke. Genau. Ich bin eher durch Zufall drüber gestolpert, aber so eine aktuelle Netflix-Serie, The Residence, geht es um so ein Murder-Mystery im Weißen Haus. Fand ich ganz lustig.
Die ist super.
Ja,
beruhigt mich, dass ihr sie auch schon geguckt habt. Okay. Ey, super, dann ganz vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr alle unsere zum Teil etwas komischen Fragen beantwortet habt und vor allem selber euer super tolles Projekt dieser Kandidatleitlinie vorgestellt habt. Vielen Dank und wir werden euch bestimmt nochmal für einen anderen Pilz einladen.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank euch auch.
Ja, vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. Das
fand ich auch.
Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.
Danke. Ciao.
Bis dann, ja. Tschüss.
Wenn euch diese Folge des Infektiopods gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Alle drei Institutionen machen uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung und können deshalb auch nicht für die Inhalte der Sendung haften. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.